Heute habe ich die liebe Sandra Schneider bei mir im Podcast und wir wollen uns über das Thema Lernen im Großen und Ganzen unterhalten, aber im Speziellen auch, wie Sandra damit in Berührung gekommen ist und wie Sandra auch mit der ja evidenzbasierten Perspektive, der wissenschaftlich basierten Perspektive in Berührung gekommen ist und warum ihr das Thema so wichtig ist, dass sie nicht nur bei uns im Summit einen Vortrag darüber macht, sondern eben auch eine ganz eigene Ausbildung anbietet, wo sie diesen gesamtheitlichen Ansatz ins Zentrum stellt, in den Fokus stellt und was das so mit ihrer Arbeit gemacht hat. Hallo Sandra, schön, dass du da bist.
Hallo liebe Selina, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich immer darüber, wenn ich mit anderen Profis sprechen kann, die ja auch schon so ein bisschen Pferdeleben hinter sich haben und dann aus ihrer Perspektive berichten können, was in ihrer Biografie, ich glaube, die Biografie spielt immer einfach einen ganz wichtigen Aspekt in der Art und Weise, wie wir mit Pferden sind, wie wir unterrichten, wie wir leben. Denn die meisten von uns sind ja nicht irgendwie mal zur Schule gegangen und sind dann fertig gewesen, haben gesagt, danach habe ich nichts mehr gelernt. Sondern da passiert ja so ganz viel in unserem Pferdeleben und in unserem Ausbilderleben. Und ich finde es immer mega spannend, mich mit anderen versierten Profis, die auch so ein paar tausend Pferde auf der Uhr haben, zu unterhalten und auszutauschen. Deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch heute. Und wir steigen direkt mal ein. Magst du dich vielleicht selber nochmal vorstellen für den unwahrscheinlichen Fall, dass dich jemand nicht kennt?
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr auf unseren Austausch, weil mir geht das auch so, natürlich spricht man viel mit Pferdeleuten, aber wirklich mit anderen Trainern zu reden, die selbst schon sehr, sehr viel gemacht haben, auch wenn die jetzt vielleicht aus einer ganz, oder gerade wenn die aus einer ganz anderen Richtung kommen, finde ich so bereichernd und einfach schön. Ich liebe das, ja, ich mag das total gerne. Ja, also, meine Kurzbiografie ist, ich fange jetzt nicht ganz vorne an, ich werde dazu aber gleich.
Du brauchst nicht in der Grundschule anfangen, nee.
Ich würde sogar noch vorher anfangen, aber nur weil das wichtig dafür ist, wie ich heute Pferde trainiere. Mhm. Aber meine Kurzbiografie ist einfach, dass ich mich 2004 selbstständig gemacht habe als Trainerin von, ja, vor allem von jungen Pferden und von Pferden mit Verhaltensauffälligkeiten. Nachdem ich 2003 ein halbes Jahr auf einer Ranch in New Mexico verbracht habe und da mit einer wunderbaren Trainerin zusammengearbeitet habe und habe mich ja im Laufe der Zeit bei verschiedenen Institutionen weitergebildet, angefangen bei der FN und bei der EWU, musste aber leider sehr, sehr schnell feststellen, dass die Ausbildung dort überhaupt nicht meinen Ansprüchen genügt, weil man da Dinge lernt, die mir überhaupt nicht wichtig sind und andere Dinge gar nicht lernt, die mir sehr wichtig sind. Deshalb habe ich mich anderweitig orientiert.
Oh, darf ich dich da einmal direkt ab? Da würde ich dich gerne direkt einmal einfangen. Das finde ich nämlich total spannend. Denn ich gehöre ja zu den Wilden, die so Quereinsteiger sind und nie so eine richtige Trainerausbildung gemacht haben. Genau aus den Gründen, was du gerade so erzählt hast, es hat mich nie so richtig abgeholt. Und ich hatte immer nicht das Gefühl, dass ich da wirklich, wirklich was lernen kann. Was sind denn da genau die Inhalte, die dir eigentlich fehlen?
Alles.
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 Also, frage ich mal anders, was lernt man denn da überhaupt?
Also, ja, okay, man muss ja, um den Trainerschein zu machen, egal ob bei der FN oder bei der EWU, muss man ja alle möglichen Dinge vorher tun. Ja. Zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel das EWU, wie heißt das, Westernreitabzeichen Bronze gemacht. Und da fängt das schon an, dass man so aus so einem Fragenkatalog Sachen auswendig lernen muss. Und 80% davon ist, was der Richter auf dem Turnier sehen will, was mir per se total egal ist. Dann muss man unter Umständen auch noch das Longierabzeichen bei der FN machen. Das ist so gruselig, dass ich mich geweigert habe, irgendwas davon zu tun, weil man da natürlich die Pferde ausbinden muss und die im Kreis um sich herum orgeln muss, was ich niemals tue. Und es ist
dass
wirklich,
das, also, dass das noch gemacht wird. Ich dachte, das wäre irgendwie.
Ja. Also es ist, und natürlich findet alles mit Gebiss statt. Das finde ich jetzt nochmal gar nicht so schlimm, aber ich reite zum Beispiel alle meine Pferde ohne Gebiss und auch die jungen Pferde, wenn es irgendwie geht, reite ich die gebisslos an. Also das war so gar nicht meins und man lernt halt gar nichts über Pferdeverhalten. Von der Anatomie lernt man ja, okay, wie viele Halswirbel, wie viele Brustwirbel, wie viele Lendenwirbel, Kreuzwirbel hat das Pferd, dann und die
Immerhin.
Knochen, das ist ja schon mal was, ja, also so den passiven Bewegungsapparat. Über Muskeln lernt man gar nichts, auch nicht über Zusammenhänge im Pferdekörper, was für mich als Trainer ja total wichtig ist. Ich kann doch nicht irgendwas trainieren, sondern ich muss mir doch das Pferd angucken, muss schauen, ah, okay, wie sieht das Pferd aus, was kann ich durch Training verbessern? Und nicht, wie bringe ich den Kopf des Pferdes jetzt in irgendeine Haltung, die für den außenstehenden Unwissenden jetzt total toll aussieht. Oh mein Gott. Also es waren ganz viele Dinge, wo ich wirklich gesagt habe, das möchte ich nicht lernen,
ja, krass.
Das kann ich weitergeben. Und deshalb kann ich da leider keine Ausbildung machen. Und in Deutschland ist es ja so, man braucht ja für alles am besten einen Schein. Ja? Also ich meine, ich bin auch noch nie gefragt worden, ob ich einen Trainerschein habe. Aber es ist ja gut, in Deutschland so einen Schein zu haben. Aber du sagst ja auch, du bist eine wilde Quereinsteigerin. Guck dir bitte die ganzen großen Horsemen an. Also
alles wilde Quereinsteiger, ne?
Und so weiter. Die haben alle keinen Trainerschein.
Nee.
Also alle, die es wirklich weit gebracht haben, die haben keinen Trainerschein, weil sie einfach ihren eigenen Weg gegangen sind, weil sie sich das Wissen angeeignet haben, was für sie wichtig ist und alles andere außen vor gelassen haben. Und ich finde das super traurig. Und das ist leider der Grund, weshalb ich meine Akademie gegründet habe, weil die Trainer, die offizielle Trainerausbildung in Deutschland ist eine Vollkatastrophe.
Ich habe nicht
brauchbares Lernen.
Ich habe ja immer so ein bisschen jenseits des Systems, also in dem eigenen akademischen System agiert und habe dann da meine Prüfungen und meine Trainerlizenz gemacht und hatte dann einfach auch nicht mehr das Bedürfnis nochmal. Ich habe das bei einer Freundin von mir mitbekommen, die hat dann nochmal eine Bereiterausbildung gemacht, weil sie eben auch was Ordentliches in der Hand haben wollte. Und wenn sie das so erzählt hat, dann dachte ich mir immer, ach Mensch, ich bin beeindruckt davon, dass du das durchziehst. Ich bin froh, dass ich es nicht machen muss.
Ja.
Und habe mir dann so ja meine Lizenzen quasi oder meine Ausbildungen drumherum gebaut, aber habe nie dieses ordentliche, als Kind hatten meine Eltern nicht das Geld, mir ein eigenes Pferd zu kaufen, deswegen gab es keine Reitabzeichen, kein, ne? So, die Schulpferde waren da nicht geeignet für. Und dann war das Ding irgendwie auch durch. Also ich habe Respekt vor jedem, der es gemacht hat und vor jedem, der es trotzdem geschafft hat,
auf jeden
mehr über
Fall.
Pferde zu lernen als das.
Ja, aber leider ist es ja so. Und wenn man hier so in die Reitschulen geht, aber auch wenn man in die Ausbildungsbetriebe geht, ich kann mir das nicht anschauen. Also es ist wirklich zum größten Teil einfach blutet mir das Herz. Ich finde es ganz schrecklich, wenn ich jetzt ein 3- oder ein 4-jähriges Warmblut sehe, wo zum vierten Mal jemand drauf sitzt und ich denke, hey, es gibt doch die klassische Ausbildungsskala. Warum arbeitet ihr denn nicht danach? Also das finde ich wirklich, gerade bei so einem FN-Betrieb, die müssen sich doch danach richten. 0,0, mir blutet das Herz, wenn ich das sehe. Ich finde das ganz schlimm. Deshalb wünsche ich mir eigentlich, dass alle Pferde auf der ganzen Welt zu mir zum Anreiten kommen können. Das hört sich jetzt blöd an, aber ich mache das so nett. Netter kann man das nicht machen, wirklich. Und das ist einfach was, das finde ich, wenn ein Pferd so einen Start ins Reitpferdeleben hat, das begleitet das doch sein ganzes Leben lang.
Ja, das ganze Leben lang. Total. Da sind wir auch fast schon oder eigentlich direkt in deinem Thema drin. Da geht es nämlich ums Thema, also jetzt nicht speziell ums Thema Anreiten, aber ums Thema Lernen. Und ich hole jetzt mal ein kleines bisschen für die Hörer aus. Die haben nämlich die Gespräche, die wir vorher geführt haben, noch nicht mitbekommen. Die Geschichte geht wie folgt. Wir haben Summit in 5 Wochen, jetzt von hier aus. Und mir hat noch ein Vortrag zum Thema Lernen, Lerntheorie in Theorie und Praxis gefehlt. Und eine gemeinsame Freundin von uns, die Frauke, die mir auch beim Summit-Programm ein bisschen hilft, Die Frauke hat gesagt, frag mal die Sandra. Die Sandra ist wandelnde Lerntheorie. Wenn die irgendwas kann, dann auf jeden Fall Lerntheorie. Das rattert die dir im Schlaf runter. Also habe ich die Sandra gefragt und Sandra hat gesagt, ja, das ist mein Herzensthema. Das machen wir auf jeden Fall, glücklicherweise. Aber wie du gerade schon so ein bisschen erzählt hast, das ist ja jetzt nichts, was wir beim Trainer, wo wir beim Trainerschein oder bei irgendeiner anderen Ausbildung, die wir machen, egal ob das jetzt Osteopathie oder Physiotherapie oder sonst was ist, da hört man vielleicht nochmal, Pferd hat 7 Halswirbel, wenn man Glück hat, manchmal hört man auch, das Pferd hat 8. Es gibt wilde Sachen, ich sag's dir, ich habe schon viele Ausbildungen gemacht.
Ein Konik hat natürlich weniger Halswirbel als ein Araber, das ist ja klar.
Das
ja?
könnte passieren. Achtung, das war ein Witz, nicht zitieren. Das muss man vielleicht manchmal dazu sagen. Ja, okay. So, der Podcast ist so groß geworden, ich bin mir nicht mehr sicher, wer das versteht. Ja. Also, genau, aber das ist ja jetzt erstmal leider traurigerweise kein natürliches Thema, obwohl uns allen klar sein dürfte, Pferde sind Individuen, Pferde sind das Thema, worüber ich mich gerade mit der Vivian drüber unterhalten habe, Pferde sind Individuen, Pferde haben in einer gewissen Art und Weise ein Ich-Gefühl. Und wenn wir jetzt an dieses Lebewesen rantreten, dann brauchen wir ja im besten Fall irgendwie einen Plan, aber auch untereinander lernen die ja voneinander. Thema, was die Kate Farmer im Summit abbilden wird mit dem Thema Social Learning, wo wir ja so ein bisschen planvoll drangehen dürfen und sagen dürfen, das Pferd ist unser Schüler, wir wollen hier was vermitteln und wie erkläre ich es eigentlich meinem Kind, wenn ich es nicht, ja, vielleicht bin ich da schon zu weit, ich wollte gerade sagen, wenn ich es nicht mit Gewalt machen möchte, aber vielleicht ist das der allererste Schritt, den wir machen müssen, gedanklich und auch hier im Podcast zu sagen, Gewalt ist keine Lösung.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin ja sehr geprägt durch die Arbeit mit problematischen Pferden. Das durfte ich ja auch 7 Jahre lang im Fernsehen tun und bin dadurch natürlich, also durch meine Präsenz und dass die Leute wussten, ah, hier, die macht Problempferde, bekomme ich natürlich unfassbar viele Anfragen und habe mit unfassbar vielen problematischen Pferden gearbeitet. Also wirklich mit unfassbar vielen und auch mit welchen, die ganz verrückte Sachen machen. Und wenn man mit Pferden zusammenarbeitet und wenn man Pferde in seiner Obhut hat, die den Menschen total ablehnen, und die ein Verhalten zeigen, was in der Natur total normales Pferdeverhalten ist, aber in dem Moment, wo der Mensch dabei ist, halt sehr gefährlich wird, muss man sich fragen, wie finde ich die Balance zwischen, das ist mir immer total wichtig, dass das Pferd in seiner Natur so bleiben darf, wie es ist, und davon, ich spreche jetzt von der Körperlichkeit, also dass es möglichst naturnah gehalten wird. Weil es fängt ja schon an, wenn das Pferd jetzt im Winter in der Box gehalten wird. Ja, im Winter gibt es mehr Problempferde als im Sommer. Ja, warum? Ha, komisch.
Warum wohl? Wie kann das eigentlich passieren?
Aber auch von der Psyche her, weil die Pferde, die problematisch sind, die haben ja etwas Unerwünschtes gelernt. Ich sage jetzt mit Absicht nicht etwas Falsches, sondern etwas Unerwünschtes. Mhm. Also zum Beispiel ist es oder ganz häufig, also ich sage jetzt mal in mindestens 95% der Fälle ist es eigentlich so, dass der Mensch dem Pferd das, was es unerwünschterweise tut, unbewusst beigebracht hat. Mhm. Egal, ob das Pferd mich anrempelt, egal, ob das Pferd mich abwirft, egal, ob das Pferd sich draußen losreißt, ob es nicht in den Hänger steigt. Also man kann das jetzt noch unendlich fortführen. Mm. Aber die Pferde haben alle etwas Falsches gelernt durch Assoziation. Also Pferde sind ja assoziative Lerner und die stellen sehr, sehr schnell Zusammenhänge her. Und
darf ich dich da einmal ausbremsen? Was ist ein assoziativer Lerner?
Oh ja, also ein assoziatives Lernen bedeutet, dass das Pferd sozusagen auf einen Reiz reagiert und lernt, dass wenn es auf diesen Reiz eine bestimmte Verhaltensform zeigt, dass das eine Konsequenz hat. So, wenn das Pferd etwas Schlechtes gelernt ist, ist es zum Beispiel Also was ein ganz typischer Fall von Selbstbelohnung ist, ich gehe mit dem Pferd spazieren, das Pferd vertraut mir vielleicht noch nicht, das Pferd ist unruhig, ich bin dann vielleicht auch unsicher, weil ich merke, das Pferd ist unsicher und ich weiß jetzt nicht, was gleich passiert. Und dann denkt das Pferd, nee, das kann ich jetzt nicht aushalten, weil du gibst mir überhaupt keine Sicherheit, ich bin dann mal weg, reißt sich los, rennt dann entweder zum Gras und frisst, das ist ja voll die Belohnung, oder es rennt zurück zu seiner Herde. Auch das ist eine gute Belohnung, weil dann ist es ja wieder in Sicherheit. Das heißt, das Pferd hat gelernt, wenn ich mit den Menschen draußen bin, ich reiße mich los, ist das super, weil danach kann ich entweder essen oder zurück zu meinen Freunden. Und schon ist so eine Assoziation geschaffen. Mhm. Oder auch, man kann den Pferden ganz leicht das Steigen beibringen, indem man, also junge Pferde jetzt vor allem Stuten, die probieren ja oft aus, was probiert denn, wenn ich jetzt mal so ein bisschen steige? Ist der Mensch dann beeindruckt? Lässt er vielleicht sogar los? Oder hört auf mit dem, was er von mir möchte? Dann kann das Pferd lernen, durch Steigen den Menschen auszuschalten. Also das zu stoppen, was der Mensch ihm gerade anderweitig Tolles beibringen wollte. Zum Beispiel rückwärts gehen. Wenn das Pferd das noch nicht kennt und man hat kein gutes Timing und man drückt und drückt oder macht irgendwas. Und dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass das Pferd stattdessen steigt. Und wenn ich dann den Druck wegnehme, also negative Verstärkung, lernt das Pferd, ach so, cool, wenn ich steige, geht dieser Druck weg. Das mache ich jetzt immer. Also ne, diese Assoziationen gibt es ja im Negativen. Also wie gesagt, wenn man mit Problempferden umgeht, ist es ja so, dass man meistens Pferde hat, die durch Assoziation etwas nicht gelernt haben oder etwas Unerwünschtes gelernt haben. Mhm. Und da muss man erstmal hinterkommen, was sie denn überhaupt gelernt haben, damit man das auch wieder therapieren kann. Auch dafür gibt es ja dann verschiedene Methoden.
Mhm. Ja, genau. Das heißt also, bei dir war das so ein bisschen aus der Not heraus, dass du auf einmal mit sehr vielen Problempferden konfrontiert warst und dann hast du deine Strategie verfeinert. Und angefangen,
ich aus der Not heraus liebe die Arbeit mit solchen Pferden, weil ich das ganz, ganz spannend finde, herauszufinden, warum macht das Pferd das? Mhm. Das ist oft das Schwierigste. Manchmal ist es auch ganz leicht. Und dann zu gucken, mit welcher Strategie bekomme ich das wieder hin? Und was kann ich dem Pferd stattdessen beibringen, anstatt dieses Verhalten zu zeigen, was weiß ich, sich loszureißen, wenn ein Auto vorbeifährt, den Reiter abzuwerfen. Ich meine, natürlich muss ich immer ausschließen, dass es was mit Schmerz zu tun hat, ganz klar.
Ja.
Aber solche Verhaltensweisen, und das ist so spannend, wie dankbar die Pferde oft sind, wenn man wieder die Führung übernimmt und wenn man es ihnen nochmal richtig beibringt. Das also finde ich eine ganz spannende Geschichte. Und eigentlich habe ich mich ja schon immer intuitiv damit beschäftigt. Und irgendwann dachte ich aber, ich möchte, irgendwie interessiert mich das so sehr, dass ich angefangen habe, Bücher zu lesen. Ich habe mich tatsächlich auch einmal in München, bin ich extra nach München geflogen, um mich mit der Frau Dr. Zeitler Feicht zu treffen, die dieses wunderbare Handbuch Pferdeverhalten geschrieben hat, was ich ganz toll finde.
Großartiges Buch,
ja. Ja, wirklich toll. Und habe mich mit ihr bei einem Kaffee wirklich Stunden über ein sehr, sehr schwieriges Pferd unterhalten. Und ich finde das so wahnsinnig spannend, dieses Thema Pferdeverhalten und wie Pferde lernen. Und auch, wie gesagt, diese Therapieformen brauche ich ja in meinem täglichen Leben.
Klar.
Und mir hat es wirklich geholfen, mich damit nochmal wissenschaftlich auseinanderzusetzen. Deshalb sauge ich auf alles auf, was es zu lernen gibt über das Gehirn des Pferdes. Leider gibt es da ja noch nicht so viel. Um halt meine Arbeit bestmöglich tun zu können.
Entschuldigung, habe ich vorhin falsch formuliert. Das meinte ich so ein bisschen mit aus der Not heraus. Du warst also einfach mit sehr vielen Pferden konfrontiert und dann hast du immer mehr in die Evidenz gegraben und auch geguckt, Mensch, was steckt denn dahinter, um noch besser helfen zu können? Genau. Denn das alleine, das mag ich so ein bisschen unterstreichen, ist ja oft, finde ich, zumindest in meinem Umfeld schon ein außergewöhnlicher Schritt. Die meisten verlassen sich auf ihre Erfahrungen und probieren vielleicht, wenn man ein sehr gutes Bauchgefühl hat, dann klappt das ja oft auch, probieren so ein bisschen aus und sagen, Mensch, das hat mit dem und dem funktioniert, das probiere ich jetzt ja auch nochmal. Vielleicht hört man sich nochmal bei Kollegen um, aber ganz wenige machen eben diesen Schritt und sagen, oh, jetzt will ich aber mal gucken, was gibt's denn hier noch an Evidenz? Und die Frau Zeidler-Feicht ist ja ein großer Name, die hat ja unglaublich viel Kompetenz gesammelt. Ja. Die hat ja einen unglaublich großen Erfahrungsschatz. Ich finde sie menschlich im Kontakt auch einfach sehr angenehm.
Ja, das stimmt.
Und sie hat so viele, ich habe immer das Gefühl, jeder Satz ist so eine Perle. Ne? Wenn sie was erzählt, sie hat so viel zu berichten.
Das stimmt. Sie hat ja auch schon sehr viel erlebt und viel geforscht. Ja,
ja, genau. Also diesen Schritt zu gehen, den du da gemacht hast, den finde ich einfach unglaublich beeindruckend. Und dann zu sagen, Mensch, ich lese nicht nur das Buch, sondern ich suche auch nochmal den persönlichen Austausch. Das musste ich ja irgendwie getriggert haben. Vielleicht war das, was hat deine Perspektive da verändert? Dass du eben mehr wolltest als nur ausprobieren. Ja.
Ich glaube tatsächlich die Begegnung mit Frauke auch. Ah, ja. Ne? Also unsere gemeinsame Freundin in Norwegen, die ja Professorin an der Uni ist und sich sehr stark auch mit Verhaltenswissenschaften beschäftigt und bei einem Kurs zugeguckt hat, den ich gegeben habe. Und dann meinte, das ist ja Wahnsinn und das ist ja Lerntheorie live. Und ich so,
ist das so?
Ja, und dann habe ich gedacht, ja, okay, ich mache das alles intuitiv, aber für mich ist es, für mich, also ich gebe das ja auch weiter an die Schüler meiner Akademie. Und wenn etwas wissenschaftlich basiert ist, dann ist es erstens natürlich sehr, sehr schön weiterzugeben. Besser als eine Intuition.
Ja, total, ne?
Und was ganz wichtig ist, ich habe ja Kunden, die ein schwieriges Pferd haben. Und oft ist es ja so, dass die denken dann, kannst du bitte mal mein Pferd reparieren und ich hole es dann in 6 Monaten wieder ab? Ja, nee, geht leider nicht, weil du musst dein eigenes Verhalten auch ändern. Mm. Und wenn ich denen das dann erkläre, wenn man das wissenschaftlich erklärt, so dass die Menschen das verstehen, ist das auch viel leichter, die mit ins Boot zu holen, als zu sagen, ja, ich mache das immer so und so. Also zum Beispiel, ein gutes Beispiel dafür ist ja, dass das Gehirn des Pferdes nicht in der Weise kategorisiert, wie unser Menschengehirn das tut. Ne? Also das ist der Grund, und das verstehen die Menschen sofort, wenn man denen erklärt, ne, wir sind jetzt unterwegs und da ist jetzt eine Mülltonne und die sagt, ja, du kennst doch Mülltonnen, komm bitte. Und das Pferd so, ja, nee, ich kenne aber nicht diese Mülltonne, ich kenne eine andere Mülltonne. Also das heißt, die Kategorie Mülltonne beinhaltet nicht alle Mülltonnen auf der Welt, wie in unserem Menschengehirn, sondern das tut das Gehirn des Pferdes nicht, weil das fatal wäre in der Natur. Das wäre total fatal. Das Pferd muss jede Situation und jeden Gegenstand neu bewerten, weil er könnte total gefährlich sein. Das könnte das Pferd das Leben kosten, einfach alles in eine Kategorie zu schmeißen. Nein, deshalb muss alles neu bewertet werden. Und die Pferde lernen ja in unserer Welt und in unserem Alltag Dinge so ein bisschen zu kategorisieren und zu generalisieren. Und wie gesagt, ich finde, wenn man das auch so erklären kann, ist das für die Menschen viel wertvoller, weil es ist so ein bisschen wie, ich schenke einem Menschen einen Fisch, dann schenke ich ihm zu essen für einen Tag, lehre ich ihm das Angeln, schenke ich ihm zu essen für das ganze Leben. Weißt du, wie ich meine? Also, dass ich einfach, dass sie das dann selbst anwenden können und denken, ah, okay, das ist nicht nur diese eine Situation.
Sie Werkzeug haben.
Verstehe ich mein Pferd viel besser, cool. Und da gibt es ja, also wie gesagt, wenn man auch weiß, dass Pferde nicht diesen riesen präfrontalen Kortex haben, den wir Menschen haben, der 30% von unserem Gehirn ausmacht, weil wir Strategien überlegen müssen, weil wir planen müssen, weil wir Dinge evaluieren. Macht das Pferdehirn nicht, braucht das Pferdehirn nicht. Wäre total fatal für ein Pferd, so ein Ding zu haben. Die würden ja 10-mal gefressen werden, bevor sie flüchten.
Ja, genau, richtig. Ja, das finde ich schön.
Pferde denken Pferde komplett anders und lernen auch anders und nutzen andere Areale ihres Gehirns viel stärker, als wir das tun, ja. Und das muss man wissen, finde ich. Das muss man wissen.
Ja, total. Ich bin dir ganz dankbar dafür, dass du gesagt hast, dass der wissenschaftliche Ansatz es eigentlich leichter macht und auch für deine Kunden leichter macht, weil es einerseits leichter zu erklären ist. Es ist eben nicht, ich habe jetzt eine besonders tolle Aura. Ich kann
Genau,
mit der 100,
genau.
Ne? Ich laufe jetzt mit der, es ist meine Haarfarbe oder die Frisur und vielleicht noch dreimal mit der Wunderkerze ums Pferd laufe und das Pülverchen X dazu tue, dann wird es auf jeden Fall laufen. Sondern wir können, du kannst es ganz genau auseinandernehmen, kannst sagen, so hier ist die Wenn-Dann-Kette, das ist das Werkzeug, was ich dir an die Hand geben kann und damit wirst du auch, wir sind schlechte Geschäftsleute, wenn wir so arbeiten, aber damit wirst du auch unabhängig von mir als Trainer und hast eine Chance, damit zu Hause selber weiterzuarbeiten.
Das
Denn
ist das Ding, genau. Das ist das Ding. Also ich möchte, dass meine Kunden so schnell wie möglich alleine mit ihrem Pferd klarkommen. Ich möchte die nicht durch irgendwelchen Hokuspokus an mich binden und sagen, ja, wie du schon sagst, das ist jetzt, das ist mein Geheimnis. Das gebe ich eigentlich weiter, wie ich das mache.
Jetzt mit rosa Glitzer und Zauberpuder. Meine Tochter würde sagen, es ist der Einhornzauber.
Ja, ich finde es
einmal ganz wichtig, das so rauszuarbeiten, denn wenn ich anfange hier irgendwie mit evidenzbasierter Arbeit oder Training oder so, dann sagen die Leute, dann haben die Leute im Erstkontakt immer so ein bisschen Angst, dass das mega kompliziert wird. Von meinem Gefühl her geht das aber in genau die andere Richtung. Je mehr ich evidenzbasiert weiß, desto leichter kann ich das in den Kontext setzen und sagen, ach, guck mal, da liegt der Hase im Pfeffer begraben. Ist gar nicht so schlimm, sondern das ist der Hebel, an dem wir drehen können.
Ganz genau. Ja, sehe ich genauso.
Ja, also entweder ich habe jetzt hier, wenn wir über das Thema Lernen sprechen, auf der Verhaltensebene von Zwischenmensch, Pferd, in der Beziehungsebene irgendwas, was richtig wild ist. Oder wir gucken uns, wenn wir Pferde haben, die irgendwie so sehr seltsame Bewegungsmuster zeigen, dann gucke ich mir gerne mal die Ration an und dann finden wir manchmal in der Ration irgendwie ein Pferd, was vielleicht nur ein Viertel der Proteinversorgung zur Verfügung hat. Ja. Und dann ist mir relativ klar, warum der nicht mehr laufen will. Und zack, haben wir das Problem gelöst, ohne dass wir irgendwie wilde Dinge tun müssen. Und ich finde es immer so wichtig, das rauszuarbeiten, dass wir sagen können, je mehr Evidenz oder je mehr Kontext uns zur Verfügung steht, desto leichter wird das für den Pferdemenschen, der auf der anderen Seite daneben steht und sich ja das Beste für sein Tier wünscht. Deswegen kommen die ja, weil die irgendwie sich Sorgen machen und helfen wollen und es schön haben wollen.
Ja. Und wie schön ist es doch dann, wenn man sich noch selbst in dieser Form weiterbilden kann und dann so viel über sein Pferd lernt. Das ist doch so wertvoll. Viel wertvoller als ein Trainer, der es wegzaubert.
Total, total. Trotzdem ist das meine Erfahrung. Ich weiß nicht, da würde ich jetzt gerne deine Meinung zu hören. Manchmal müssen wir unsere Kunden ein kleines bisschen zu ihrem Glück zwingen und sagen, es ist viel wertvoller, wenn du das selber lernen kannst, als wenn ich das jetzt für dich löse.
Ja, weil die oft auch Angst haben, also Angst vor ihrem Pferd. Gerade wenn das Pferd unsicher ist, weil der Mensch unsicher ist und dem Pferd keine Sicherheit geben kann, bringt das ja jetzt überhaupt nichts, wenn ich das mache. Und deshalb ist es oft so, dass der Mensch irgendwann natürlich wieder mit ins Boot geholt werden muss. Und wenn er dann weiß, das Pferd ist unsicher, weil du ihm keine Sicherheit gibst oder aus irgendwelchen anderen Gründen, die ich aber benennen kann, wenn man das versteht, also wenn ich verstehe, warum das Pferd so agiert, habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass die Menschen damit dann auch leichter umgehen können, weil die einfach denken, warum explodiert er jetzt neben mir? Was ist denn los?
Ja.
Ne? Und was ich weiß daran, oder ne, wenn ich das Verhalten kenne und den Grund kenne, kann ich daran auch arbeiten. Und es gibt den Menschen oft ein sichereres Gefühl. Und sobald sie wieder Sicherheit haben, weil sie wissen, ach, der macht das jetzt deshalb. Der ist jetzt voll im Sympathikus-Modus. Ich muss schauen, dass ich den wieder in den Parasympathikus bringe. Und wie mache ich das denn jetzt? Ach, die Sandra hat mir das erklärt. Cool. Auch das, ne, das ist ja jetzt mehr Anatomie als Wissenschaft. Aber okay, ne, dieses Nervensystem spielt natürlich wieder in die Wissenschaft mit rein. Das hängt ja auch zusammen, Körper und Geist des Pferdes können wir nicht trennen. Und mit dem Wissen darum können sie sich selbst helfen, sich selbst und ihrem Pferd.
Ja, und das hilft am Ende dann allen Beteiligten am allermeisten.
Ja.
Ja. Ja.
Auch aus der Angst heraus, ja.
Sandra, wenn du wenn du unseren Hörern einen Tipp mitgeben würdest, was du dir für jeden Pferdemensch wünschst, welcher wäre das?
Ich würde mir wünschen, dass man jedem Verhalten seines Pferdes wirklich mal so ein bisschen auf den Grund geht. Also wenn man sein Pferd wirklich mal den Tag über beobachtet, was es für Dinge tut, also wenn es sich frei bewegen kann, jetzt nicht nur im Zusammensein mit den Menschen, sondern auch mit anderen Pferden. Und dann auch in Interaktion mit den Menschen, dass man wirklich sich das Verhalten mal anguckt und genau drauf schaut, anstatt jetzt nur zu sagen, so, ich hole dich jetzt raus und wir wollen jetzt in der Halle eine Runde reiten. Sondern wirklich da mal achtsam auf das Pferd schaut und so ein bisschen in Resonanz damit geht. Und nicht einfach so, ich hole dich jetzt raus, weil ich was mit dir machen will. Das finde ich so wertvoll. Also wir haben ja unsere Pferde am Haus stehen und ich gucke denen ja den ganzen Tag zu, was sie so machen. Das ist so spannend, auch wie viel ich lerne, wenn ich die untereinander agieren sehe. Das ist für mich auch so wertvoll und für jeden Pferdemenschen ist das wertvoll. Ja, da wirklich mal das Verhalten sich mal bewusst anzuschauen und sich zu fragen, was passiert denn jetzt da gerade? Finde ich ganz spannend. Ja, das würde ich mir wünschen.
Ja, das ist ein schöner Wunsch. Wir haben das ja auch. Ich gucke gerade direkt aus dem Fenster zu meinen Pferden, wenn du das erzählst. Wir haben das ja auch, dass wir die Pferde nach Hause geholt haben vor ein paar Jahren und wir mit zusammen wohnen dürfen. Es ist eine Lebensschule, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, ja.
Wenn wir sie betrachten, wir lernen viel über die Pferde, aber auch über uns selber.
Ja.
Gerade haben wir uns darüber unterhalten, bevor du dazu gestoßen bist. Ich gesagt habe, als ich hier nach Norwegen gezogen bin, hat sich so ein bisschen, musste ich mal ganz kurz an meine Glaubenssätze ran, weil sich alles aufgelöst hat mit der Haltungsänderung und mit der Freiheit und Selbstwirksamkeit, die wir den Pferden anbieten konnten, haben sich so ziemlich viele Dinge, von denen ich dachte, Pferde tun die halt so, einfach verabschieden müssen, dürfen. Wäre ein bisschen lächerlich gewesen, wenn ich da immer noch dran festgehalten hätte, während ich jeden Tag etwas anderes draußen sehe.
Ja.
Und je mehr Fortbildung ich im neurobiologischen Bereich mache, desto mehr denke ich mir, oh, vielleicht bin ich immer noch nicht weit genug gegangen. Also ich muss immer so daran denken, ich habe gerade eine Lecture gemacht, deswegen habe ich das so präsent zum Thema Stress und Schmerz. Und da haben wir uns Bilder angeguckt von einer Stute, die einen Alligator verprügelt. Ich weiß nicht, ob du das Video kennst, ist vor ein paar Jahren mal viral gegangen. Mega cooles Video, da soll mir noch mal einer erzählen, dass Pferde nicht mehr können als flüchten. Die ist halt aus der Gruppe raus, ne? Der Alligator ist da so über die Straße, ist irgendwo in Florida. Die ist da aus ihrer Gruppe raus, da waren Jungpferde bei, hat den Alligator einmal ordentlich verprügelt. Der hat mal kurz überlegt, ob er nach ihr schnappen soll, hat sie nochmal hinterhergetreten und dann hat der Alligator umgedreht, ist gegangen. Von dem Rest der Gruppe hat sich nicht einer einen Zentimeter bewegt. Die haben weiter, also ein bisschen erhöhter Sympathikus, aber ansonsten standen die da und grasten. Die Stute hat ihn da in aller Ruhe verprügelt und ist zurück zur Gruppe gegangen, hat gegrast. Da ist keiner irgendwo hingegangen.
Ja, das kenne ich nur von Eseln.
Ja, aber also ich finde es so spannend, denn wir erzählen immer die Geschichte von Pferde sind Fluchttiere. Mhm. Ja, natürlich fliehen die, wenn die sonst nichts tun können. Aber wenn sie was tun können, hätten sie sonst auch noch eine relativ große Palette an anderen Emotionen, die sie so abspielen oder Verhaltensweisen, die sie so abspielen.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Vor allem mit Pferden, die jetzt, also ich meine, wie unsere Pferde leben, ist ja, wenn die nicht gerade wie bei dir sehr, sehr viel Platz haben, relativ unnatürlich, dass wir die so stark einschränken.
Naja, auch bei mir ist irgendwo ein Zaun drum, also.
Ja, okay, irgendwann kommt immer ein Zaun.
Irgendwo kam der Zaun, ja, genau.
Aber ich hatte ja das große Glück, dass ich 5 Jahre lang von 2009 bis 2014 mit unberührten Pferden in Namibia arbeiten durfte
und sie
auch ausbilden durfte. Das ist unglaublich spannend. Und sie haben auf 5000 Hektar gewohnt. Also so groß war die Farm. Also die mussten wir erstmal suchen. Und wie die sich verhalten, also das ist wirklich, ich habe da ja aber natürlich meine eigenen Studien betrieben während der ganzen
Zeit.
Musste ich ja. Das ist unfassbar. Also seitdem weiß ich wirklich, was natürliches Pferdeverhalten ist. Und jetzt gerade mal, um auf Hengste zu sprechen zu kommen, natürlich waren da auch viele Hengste dabei, die sich absolut unauffällig verhalten, die, das interessiert ihn noch nicht mal, wenn eine rossige Stute irgendwo vorbeigeht, weil die so frei leben und so natürlich leben, dass du überhaupt nicht merkst, das ist ein junger Hengst. Ja. Gar nicht. Ja. Und das ist so schockierend zum Beispiel, was mit den Hengsten hierzulande passiert, oft, dass sie so weggesperrt werden. Auch ganz schreckliches Thema für mich. Aber was ich sagen wollte, auch da habe ich erlebt, dass, ich meine, da sind ja auch noch Raubtiere im Busch.
Ja, 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 genau, richtig.
Die angreifen. Und du glaubst nicht, wenn eine Stute einen Fohlen dabei hat, dass sie einfach rennen geht. Also das ist schon so, dass sie wirklich ihren Nachwuchs auch beschützen. Und da sich auch gegenseitig beschützen. Also da waren ungefähr 45 Pferde, die aber nicht alle in einer Herde rumgelaufen sind, sondern in verschiedenen Gruppen. Dass die sich auch gegenseitig beschützt haben, wenn ein Pferd verletzt war. Ich habe da so irre Sachen erlebt, das war unglaublich. Da könnte ich Bücher drüber schreiben, wirklich. Das ist.
Ich wünschte, du würdest.
Ja.
Ja, ich wünschte, du würdest, denn ich glaube, also das ist so ein ganz großer Wunsch, den ich eigentlich habe. Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen die Möglichkeit haben, natürliches Pferdeverhalten zu sehen und auch den Unterschied zu machen zwischen Anpassungsleistung, was erleben wir in der domestizierten Umgebung, wo fängt die Anpassungsleistung schon an, bevor wir Probleme sehen? Wie, wenn sie so selber dürfen, wie sie wollen, wie wäre es dann? Ich glaube, das wäre, ich schreibe das mal auf die Wunschliste. Ich glaube, das wäre ein ganz großes Geschenk an viele Pferdemenschen, wenn du das mal publizierst.
Ja. Das stimmt, Das würde sich durchaus, glaube ich, lohnen, das alles mal niederzuschreiben.
Ja, da fallen mir viele tolle Projekte ein, direkt. Da geht mein Kopf direkt los. Wir haben letztes Jahr das erste Mal so einen Workshop hier bei uns am Hof angeboten, wo wir gesagt haben, wir laden Menschen mal eine Woche ein und wir unterhalten uns über Domestikation und Pferdeverhalten und gucken uns dann die Pferde mal draußen in freier Anführungsstrichen Wildbahn. Ja. Ne? Also ist ja sehr domestizierte Wildbahn. Aber in freier Wildbahn an und gucken uns an, wie kann denn Domestikation ohne Druck funktionieren?
Ja, genau. Ja. Also in Namibia, das war wirklich so zauberhaft. Vor allem, also was mich wirklich beeindruckt hat, sind diese Junggesellenherden. Mhm. Ja, also diese Junghengste, die zusammen abhängen, bevor die eine eigene Herde haben. Und die waren dann auch relativ schnell zahm. Also die kamen immer, wenn der namibische Sommer war, dann war nur auf dem Farmgelände war ein Wasserloch, da kamen die dann immer hin. Und dann lagen die wirklich, dann lagen 6 Junghengste wirklich auf einem Haufen übereinander, untereinander, also wie junge Hunde, um dann im Schatten zu schlafen, ja. Mhm. Und dann haben die wieder gespielt und unglaublich schön, unfassbar schön. Ich habe sowas Schönes wirklich wie so eine Junggesellenherde von wilden Hengsten. Das ist einfach, ach Gott, da geht einem das Herz auf. Das ist so wunderschön, ja.
Das haben wir ja am Hof auch erlebt. Die sind ja miteinander aufgewachsen, unsere Pferde. Und auch wie die Großen, die Kleinen unter ihre Fittiche genommen
ganz
haben.
Ganz cool, ja.
Und dann dieses Übereinander, Untereinander schlafen und wirklich mit Körperkontakt und zusammengekuschelt und so. Da haben wir Fotos davon gemacht und immer, wenn ich das in Vorträgen zeige, können die Leute das gar nicht glauben, dass das wirklich Hengste sind. Aber auch Hengste sind soziale Tiere.
Und sehr, sehr sozial.
Ja, das würde uns helfen, wenn wir Pferde nicht durch diese Brille betrachten von der Hengst, das unbekannte Wesen oder das Monster, sondern ist halt einfach auch ein soziales Tier, wie jedes andere auch, hat halt Eier, mein Gott, kann ja mal passieren, ne?
Ja, aber es wird nur ein Problem, wenn wir die nicht hartgerecht halten. Und die sind ja nicht von sich aus ein Problem, ja, nur weil der Mensch komische Ansprüche hat.
Genau, nur weil der Mensch komische Ansprüche sind. Da wären wir jetzt gehen wir ganz weit in den Bereich Domestikation rein. Aber warum eigentlich nicht? Ich glaube, das höre ich so aus deiner Erzählung heraus und von mir stimmt das ganz, ganz sicher. Wenn wir die Möglichkeit haben, Pferde in ihrer natürlichen Umwelt, in ihrem natürlichen, ja, irgendwo in der Balance, im Equilibrium zu sehen, kann man sehr viel besser beurteilen, wann es kippt und auch warum es kippt und wie ich eventuell eingreifen kann, ohne direkt in dieses Micromanagement zu verfallen und auch in diese. Was ich viel erlebe, ist gerade so in der Instagram-Bubble, dass man immer so dieses Gedankengut hat von das darf ich jetzt nicht und das darf ich auch nicht und das ist auch schlecht, sondern man kann viel entspannter eigentlich drauf gucken und sagen, ach Mensch, das ist das, was gerade bei dir im Leben abgeht.
Ja.
Lass mal gucken, wie wir zusammen wieder zurück in die Balance kommen.
Ja, genau. Und nicht so das so streng und als völlige Katastrophe sehen, ja. Mhm.
Genau, denn das, also das Leben passiert ja und auch bei uns Menschen, wir können uns jetzt die Frage stellen, ob Düsseldorf Innenstadt im Einzimmer-Apartment artgerecht für Menschen ist und dann vielleicht noch im Großraumbüro sitzen und trotzdem kriegen die meisten von uns eine ganz gute Lebensqualität hin.
Ja.
Und ich glaube, das ist einer der Wünsche, die ich habe, dass wir sagen, okay, auch wenn das Leben nicht perfekt ist, mehr positive Kontakte als negative, als Indikator für Welfare. Und dann zu gucken, dass wir es trotzdem in dem Leben, in dem wir leben, trotzdem eine schöne Zeit oder gerade deshalb eine schöne Zeit miteinander haben.
Auf jeden Fall, ja. Glücklich sein ist erstmal der Schlüssel zu allem. Und wenn ich selbst unglücklich bin, kann ich ja auch nichts Gescheites weitergeben.
Ja, ganz genau. Hier fange ich uns mal ein und würde sagen, das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Wenn es mir selber nicht gut geht, wenn ich selber nicht glücklich bin, kann ich es auch nicht weitergeben. Das ist auch nochmal so ein bisschen so das Thema Selbstfürsorge, was sich da öffnet für uns als Pferdemenschen. Und ich glaube, wir können mitnehmen von heute, wir brauchen keine Angst davor haben, uns mit Evidenz auseinanderzusetzen, sondern es macht uns als Trainer stärker, als Pferdemensch selbstständiger. Magst du da noch was hinzufügen?
Ja, das ist schon sehr schön gesagt, genau. Und es hilft einfach, Pferde noch besser zu verstehen. Und wenn ich das Verhalten verstehe, dann kann ich alles tun. Also dann kann ich ja wirklich tief reingehen und schauen, okay, ich habe jetzt dieses Verhalten, das möchte ich nicht. Und was kann ich tun, um das umzuwandeln sozusagen? Ja. Das heißt, es ist überhaupt keine Zauberei, mit problematischen Pferden zu arbeiten. Wenn man versteht, was sie tun, kann man das auch therapieren. Und das ist durch diesen wissenschaftlichen Hintergrund wirklich ja auch leicht zu lernen. Es braucht keinen charismatischen, magischen Pferdeflüsterer. Ich mache mir gerade mein eigenes Business kaputt.
Ich glaube nicht, dass du dir dein Business kaputt machst. Ich glaube, wir machen den Jungs, die so gerne die Hemden sehr weit aufknöpfen, das Business kaputt. Ah,
ja, genau. Also wie gesagt, es ist nicht so, dass nur wir das können, sondern es kann jeder selbst in die Hand nehmen. Und ich ermutige dazu, sich so ein bisschen mit der Wissenschaft auseinanderzusetzen. Es ist so spannend. Ich bin süchtig danach und kann wirklich nicht genug davon kriegen.
Genau, man kann das lernen und wenn man das gelernt hat, kann man das auch lehren, egal ob dem Schüler oder eben dem Pferd. Und in diesem Sinne halten wir das zusammen. Ich freue mich auf den Summit, ich freue mich auf deinen Vortrag. Da wirst du nämlich genau darüber sprechen, wie man das lernen kann. Und alle, die sich für deine Arbeit und für deine Ausbildung interessieren, die finden den Link nochmal in den Shownotes zum Podcast. Da habt ihr dann den Direktkontakt zu Sandra verlinkt und könnt euch weiter informieren, wenn ihr das möchtet. Also Sandra, lieben Dank und sag bitte Bescheid, wenn du das Buch geschrieben hast, dann machen wir dazu einen Podcast und dann würde ich es gerne auch haben, bitte.
Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich freue mich auch sehr auf den Summit und auf die ganzen spannenden Themen, die uns da erwarten.
Ja, es ist jetzt der vierte Summit, den wir machen. Und ich glaube, er ist diesmal noch mal besser als sonst geworden. Üben hilft ja, auch beim Programm schreiben.
Auf jeden Fall, das kenne ich ja.
Ich danke dir, bis bald.
Alles Gute.